Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Es ist ein strahlender Samstagmorgen. Der Himmel leuchtet, als wolle er zu etwas auffordern. Heute wird sie es tun. Sie wird sich zum allerersten Mal ein Auto ausleihen, mithilfe einer App, die sie installieren konnte, nachdem sie ein Update auf ihr Handy aufgespielt hat, wofür sie ihre Fotos auslangen musste in eine Cloud. Um das Auto zu leihen, musste sie eine solche Vielzahl an digitalen Erledigungen besorgen, dass sie beeindruckt ist von sich selbst. Sie hat das alles fast alleine geschafft, mit nur minimaler Hilfestellung von Lilly, die inzwischen wieder mit ihrer Mutter spricht. Sie brauchte tatsächlich nur ein bisschen Zeit. Und Jule hat verstanden, dass sie sich nicht einmischen soll, weder in Lillys Leben noch in ihr Verhältnis zu ihrem Bruder. Mit ihrem Smartphone in der Hand, auf dem die App schon angetippt ist, macht sie sich auf die Suche nach einem der Autos, auf denen Drive Me steht. Sie fühlt sich heldenhaft, als sie auf ihrem Smartphone die Zahlen- und Buchstabenfolge entdeckt, die auch auf dem Nummernschild des Kleinwagens steht, der vor ihr parkt. Sie hat es gefunden. Die digitale und reale Welt verbunden durch einen Punkt, auf den sie nur drücken muss, mit ihrem Finger. Sie drückt und drückt. Das Auto springt nicht auf. Bei Dirk, bei Lilly tut es das, sie hat es gesehen. Jule erwägt, jemanden anzurufen, dann beschließt sie, cool zu bleiben und selbst eine Lösung zu finden. Die Lösung ist meist direkt vor unseren Augen, denkt sie, wir sehen sie nur nicht. Die meisten Lösungen lassen sich finden, indem wir einen Schritt zurücktreten und dadurch unseren Abstand verändern. Umdenken nennt Dirk das. Sie muss ihn nochmal nach dem Autor fragen. Sie könnte auch googeln, aber fragen ist schöner. Die Situation aus der Ferne anschauen, darum geht es. Jule läuft um das parkende Auto herum, so gut es möglich ist, dank der Wagen, die vor und hinter ihm stehen. Dann schaut sie erneut auf ihr Smartphone. Erst jetzt fällt ihr auf, dass der Punkt, auf den sie so emsig gedrückt hat, kein Punkt ist, sondern ein Streifen, fingerdick. Wenn ein fingerkuppendicker Punkt bedeutet, dass man auf ihn drücken soll, bedeutet der fingerdicke Streifen vermutlich etwas anderes. Jule legt ihren Finger auf den linken Rand des Streifens und zieht ihn nach rechts. Sofort blinken vier Lichter an den Außenseiten des Autos auf. Im Inneren springen die Türknöpfe aufgeregt in die Höhe. Wow, es ist unglaublich, sie hat es geschafft. Dank ihrer praktischen Intelligenz hat sie ein Auto elektronisch geöffnet. Vor der Digitalisierung war das keine Kunst. Man nahm einen Schlüssel, steckte ihn in ein Schloss. Heute brauchst du ein Smartphone, eine App, das richtige Betriebssystem mit dem passenden Update, genug Speicherplatz, Akku, dazu eine Bedienungsanleitung, wie man die App bedient. Die Elektronik des Autos muss funktionieren, das Netz des Anbieters, bei dem du bist, darf kein Funkloch haben. Es müssen so viele Faktoren erfolgreich ineinandergreifen, dass dir ein Schlüssel wie ein Faustkeil vorkommt gegen die Welt der Elektronik, in der du User und mögliche Fehlerquelle bist. Nachdem Jule ihre Teppichrollen erfolgreich im Kofferraum des Drive-Me-Autos verstaut und zu einer Mülldeponie gebracht hat, die längst nicht mehr Mülldeponie, sondern Recyclinghof heißt, was sie jedes Mal, bevor sie das Wort verwendet, googeln muss, schickt sie Dirk eine Nachricht, dass sie sich jetzt auf den Weg macht. Zu ihm. Beziehungsweise in die Nähe von ihm. Er will nicht, dass sie ihn direkt vor seiner Haustür abholt, aus Gründen, die er für sich behält, aber das kennt sie ja schon. Er behauptet, es sei für sie einfacher, an der Hauptstraße zu halten und wischt ihre Erwiderung, eigentlich sei es einfacher, eine konkrete Adresse ins Navi einzugeben, beiseite, als habe er sie nicht gehört. Möglicherweise ist die Straße, in der er wohnt, zu eng, um dort gut zu halten, oder sie ist chronisch zugeparkt. Das weiß Jule nicht. Sie erfährt es auch nicht, jedenfalls nicht von Dirk, der nur mehrfach wiederholt, sie solle einfach bis zur Kreuzung der Hauptstraße fahren, er komme dann dorthin, alles ganz easy. Als sie versucht, sich mit Hilfe des Navis zu orientieren, wird ihr bewusst, wie berechtigt ihr Wunsch nach einer konkreten Adresse war. Ein Navi will präzise Daten. Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Punkt. Ortsangaben wie Kreuzung sind in seinem System nicht vorgesehen. Will Dirk nicht, dass sie weiß, wo er wohnt? Jule zoomt die Straße, wo sie sich treffen wollen, so nah heran, dass in der Nähe der Kreuzung eine Hausnummer zu erkennen ist, die sie in das Navi eingeben kann. Bitte schön, sagt sie, hier hast du deine Hausnummer. Und jetzt verrate mir bitte den Weg. Da ein Navi mit uns spricht, ist es normal, ebenfalls mit ihm zu sprechen. Man entwickelt eine Beziehung zu seiner Stimme. Es gibt sogar einen Liebesfilm über dieses Phänomen, She. Der Film beginnt damit, dass ein Mann vor Bildschirmen sitzt. Jule fand das so langweilig, dass sie nach 10 Minuten ausgeschaltet hat. Weil sie weder Spotify noch Amazon Prime hat, wo sie sich den Film hätte ausleihen können, steht er nun als DVD in ihrem Regal und wartet auf das nächste Schrottwichteln. Sie wird das in ihrer Firma vorschlagen, Schrottwichteln. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Weihnachten kann kommen. Zunächst aber kommt die Kreuzung, an der sie sich treffen. Da steht er, strahlend wie immer, Dirk, um mit ihr einen Tango-Kurs zu besuchen, zu dem sie sich spontan entschlossen haben. In Kreuzberg finden sie wider Erwarten einen Parkplatz direkt vor der Tür. Am Eingang im Hinterhof lesen sie die Konditionen. 70 Minuten pro Person 18 Euro. Die Tango-LehrerInnen haben ein finanzielles Problem, das ist klar, aber 36 Euro für 70 Minuten bei einem Lehrerpaar, das sie nicht kennen? Dirk erzählt, er habe ein YouTube-Video gesehen. Der Tanzstil habe ihm nicht gefallen. Gibt es eine Alternative? Es gibt immer eine Alternative. Das liebe ich an dir. Und ich an dir. Die beiden letzten Sätze sagen sie nicht. Sie sagen überhaupt keine Sätze, die darauf hindeuten, dass sie einander etwas bedeuten, das darüber hinausgeht, was Dirk sich vorgestellt hat, als er seine erste Nachricht an Jule schrieb. Was er sich vornimmt, zieht er durch. Und was er sich nicht vornimmt, findet nicht statt. Er hat gerade eine Ehe hinter sich, da soll ihm niemand mit romantischen Gefühlen kommen. Schon gar nicht diese Frau, bei der man nicht weiß, ob man am Ende in ihren Büchern landet. Sie schauen sich an und kehren um, ohne Diskussion, einfach so, in einer Einigkeit, die sie nicht überrascht, weil es immer so ist zwischen ihnen. Sie müssen die Dinge nicht diskutieren, weil sie ähnlich reagieren. Ihre Empfindungen ähneln einander trotz des Geschlechtsunterschieds. Das Gewicht, das neuerdings auf die Betonung der Unterschiede gelegt wird, hält Jule für überzogen. Sie glaubt, dass die Varianz der Unterschiede zwischen Männern und die Varianz der Unterschiede zwischen Frauen größer ist als die zwischen Männern und Frauen. Varianz bedeutet so etwas wie aufgefächerte Vielfalt. Es ist, als würde man zwei Fächer nebeneinander legen und vor lauter Staunen über die unterschiedlichen Farben übersehen, dass es sich jeweils um Fächer handelt. So ähnlich sieht Jule das mit den Geschlechtern. Dirk ist der lebendige Beweis für ihre Sicht, nur dass er das nicht weiß und vermutlich auch nie erfahren wird, dank seiner Distanziertheit, die ihrer ähnelt. Auch sie ist nicht gerade jemand, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Sie trägt es in ihre Texte. Nur dort zeigt sie, was sie wirklich empfindet. Um Dirk zu zeigen, was sie für ihn empfindet, müsste sie ein Buch schreiben. Und wenn sie das tut, wird die Geschichte zwischen ihnen abgeschlossen sein, sonst hätte sie keine Zeit zum Schreiben, sondern würde mit ihm tanzen, laufen, diskutieren, leben. Beides zusammen geht nicht. Du kannst nur schreiben oder leben. Sage niemand, das Leben einer Schriftstellerin sei nicht kompliziert. Wenn Jule könnte, würde sie vielleicht aufhören zu schreiben und die Schriftstellerei aus ihrem Leben abziehen, wie in einer mathematischen Gleichung. Ihr Leben minus Schriftstellerei. Das wäre ein schönes, genügsames Leben mit sehr viel Zeit. Ein Leben, in dem sie anderen Menschen einfach zeigen könnte, was sie für sie empfindet, ohne Bücher schreiben zu müssen. In ihrem wirklichen Leben läuft sie neben Dirk durch die Toreinfahrt einer vielbefahrenen Kreuzberger Straße, um erneut in das erste Drive-Me-Auto einzusteigen, das sie in ihrem Leben gemietet hat. Sie bleibt ein wenig sitzen, bevor sie es anstellt, um dem Moment, da sie einander in die Augen gesehen und dann gemeinsam kehrt gemacht haben, noch ein wenig nachzuspüren, als sie einen Aufprall spürt, der nicht nur ihre Ohren trifft, sondern auch ihren Körper. Ein heftiger Stoß drückt sie nach vorn. Sie dreht sich um, sieht einen SUV, der gerade aus der Parklücke hinter ihrem Wagen fährt, daneben eine kleine Vespa. Überrascht schaut sie zu Dirk. Jemand ist auf sie aufgefahren, einfach so, während sie noch nicht mal den Knopf gedrückt hat, mit dem sich das Auto anstellen lässt. Manchmal ist es gut, langsam zu sein. Das stellt sich heraus, als kurz darauf die Polizei kommt und sie einen Fahrzeugschein zeigen soll, der sich nicht finden lässt. Obwohl er eigentlich im Kofferraum liegen sollte, liegt er dort nicht. Was kein Problem ist, jedenfalls nicht in Bezug auf den Unfall. Wenn man nicht fährt, sondern nur in einem ausgeschalteten Auto sitzt, wird auf das Vorzeigen des Fahrzeugscheins verzichtet. Trotzdem ist es seltsam, dass er nicht da ist. Sie hätte nach ihm suchen müssen, bevor sie losfuhr. Die Vespa-Fahrerin steht unter Schock und kann nicht glauben, dass sie einen Unfall verursacht haben soll. Jule kann das auch nicht glauben. Ein großer SUV, eine kleine Vespa. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Vespa einen Unfall verursacht? Die Lackspuren von Jules Mietwagen befinden sich allerdings eindeutig auf der Vespa. Und so sitzen sie kurz darauf auf der Bank vor einem kleinen Café und füllen die vielen kleinen Zettel aus, die für eine Unfallaufnahme notwendig sind. So ein kleiner Kratzer, sagt die Frau, die auf dem Formular zur Unfallverursacherin wird. Musste man da die Polizei rufen? Es ist nicht mein Auto, ich habe es geliehen, erklärt Jule. Was man unschwer erkennen kann, ruft Dirk, während er im Wagen weiter nach dem Fahrzeugschein sucht. Es steht groß Drive Me auf dem Auto. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich komme gerade aus Frankreich zurück, erklärt die Vespa-Fahrerin, und jetzt das. Tut mir sehr leid für dich, antwortet Jule, aber wir mussten die Polizei rufen, weil es ein Mietwagen ist. Deine Versicherung wird den Schaden regulieren. Du bist doch versichert, oder? Ja, klar. Erst als der Unfall abgewickelt ist, spürt Jule die Anspannung, in die sie geriet, weil die schockierte Vespa-Fahrerin zunächst davonfahren wollte und Dirk ihr nachlief, um ihr Nummernschild zu fotografieren. Danke, Dirk. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich gewuppt hätte. Du hast einen super kühlen Kopf behalten. Ohne mich wärst du gar nicht nach Kreuzberg gefahren, lacht er. Wie gut, dass wir nicht im Tango-Kurs sind, sagt Jule, sonst hätten wir den Unfall nicht mal bemerkt. Manchmal fügen sich die Dinge einfach so, wie sie sollen, antwortet Dirk, während er auf seinem Smartphone nach irgendetwas sucht. Schlechte Nachrichten? Ich schaue nach, wo wir etwas essen können auf dem Weg zu diesem Tango-Konzert im Wedding. Das passt zeitlich jetzt doch ganz gut, oder? Das passt zeitlich super, erwidert Jule, unsicher, ob sie nicht lieber nach Hause fahren würde, um den Stress zu verdauen. Dann fahr schon mal los, rät Dirk. Ich gebe so lange die Adresse ins Navi ein. Kurz darauf ruft er in einem Ton, der genervt klingt. Andere Richtung, Jule, wo fährst du denn hin? Jule zuckt zusammen. Genervtheit ist etwas, das sie nicht erträgt. Sie muss ihm das sagen, unbedingt, jetzt sofort. An der nächsten Ampel gibt sie sich einen Ruck. Das war eine stressige Situation, Dirk, ich weiß, aber ich kann nichts dafür. Tut mir leid, antwortet Dirk, war nicht so gemeint. Ich fürchte, ich habe einfach schrecklichen Hunger. Dann sollten wir dringend etwas dagegen tun, lächelt Jule, dankbar für ihren Mut und seine Reaktion. Magst du Kaiserschmarrn, fragt er. Ich liebe Kaiserschmarrn. Dort, wo wir jetzt hinfahren, gibt es den besten Kaiserschmarrn der Welt. Das Navi führt sie zur Arminius-Halle in Moabit. Der charmante alte Backsteinbau liegt wie ein stillgelegtes Dampfschiff in dem umtriebigen Wohnviertel, als gehe ihn das geschäftige Treiben, das in und um ihn herrscht, wenig an. Jeder einzelne Backstein, aus dem er errichtet wurde, ist zu sehen und lässt den einzelnen Menschen ahnen, der ihn gelegt hat. Diese respektvolle Bescheidenheit, die den Bauherren vermutlich nicht bewusst war, ist umso anrührender, je mehr sich moderne Architektur in Fiktionen darüber verliert, wie Menschen sich in ihren Beton- und Glaspalästen fühlen sollen. Glas steht für Offenheit und Transparenz. Dennoch wirken Glaspaläste oft einschüchternd wegen ihrer monolithischen Form, die den Einzelnen bloßstellt. Im Inneren der Backsteinmarkthalle herrscht eine überraschende Ruhe. Die Höhe und Weitläufigkeit des Raumes lassen Jule aufatmen. Zielstrebig geht Dirk auf einen der zahlreichen Stände zu, die verschiedene Speisen anbieten, und tippt mit dem Finger auf Fish and Chips. Du kannst den Fisch haben, bietet er an. Ich esse keinen Fisch. Vielen Dank, antwortet Jule, aber ich möchte keinen Fisch, sondern hätte gerne Süßkartoffelpommes. Vom Fischstand eilt Dirk hungrig zu dem österreichischen Stand, von dessen Kaiserschmarrn er geschwärmt hat. Jule versucht, mit ihm Schritt zu halten. In den Händen tragen sie ihre Pommesteller. Einmal Kaiserschmarrn, bestellt Dirk. Mit Pflaumenkompott oder Vanillesoße, fragt der Koch, der in seinem blaukarierten Hemd mit weißer Schürze über dem ausladenden Bauch aussieht, als ob ihm sein Essen selbst sehr gut schmeckt. Pflaumenkompott, antwortet Dirk, während der Koch fragend zu Jule schaut. Ich esse lieber Vanillesoße, antwortet diese. Die Augen des Kochs wandern zu Dirk, der ihn unverwandt anschaut. »Wofür wollen Sie sich entscheiden?«, fragt der Koch. »Pflaumenkompott«, sagt Dirk, »das sagte ich doch schon.« In seiner Stimme liegt erneut eine Gereiztheit, die Jule irritiert. Vermutlich kann er Hunger wirklich nicht gut aushalten. Im Grunde ist ihr egal, was es zu dem Kaiserschmarrn gibt. Sie hat ohnehin keinen großen Hunger und weiß nicht, ob sie das alles, was Dirk bestellt, wirklich schaffen wird. »Madame möchte aber lieber Vanillesoße«, lächelt der Koch. Überrascht sieht Dirk Jule an, die abwinkt und ihren Blick senkt. »Ich gebe Ihnen einfach beides«, schlägt der Koch vor. »Einmal Pflaumenkompott für den Herrn, einmal Vanillesoße für Madame.« »Das ist wirklich nicht nötig«, wehrt Jule ab. »Sie sollen meinen Kaiserschmarrn genießen, Madame«, erwidert der Koch. Dirk zeigt ihm den Platz, wo sie sitzen, damit er den Kaiserschmarrn dorthin bringen kann. Dann tragen sie ihre Teller zurück zu dem Fischstand, um sich an einen der Tische zu setzen. Es fällt Jule schwer zu realisieren, dass Dirk ihre Wünsche egal zu sein scheinen. »Was wollen wir machen, wenn wir hier fertig sind? Nach so viel Stress haben wir eine Belohnung verdient, findest du nicht?« Fröhlich strahlt er sie an. Jule überlegt. Sie mag, wie er seinen Blick in die Zukunft richtet, immer geradeaus, niemals zurück. Vielleicht wird ihr das gut tun. Sie muss sich darauf einlassen, dann wird sie es sehen. Dirk wirkt krisenfest. Man kann gut mit ihm auskommen. Und dass seine Empathie begrenzt ist, nun ja. Du kannst nicht einen Hammer bestellen und dich wundern, dass er keine Pinzette ist. Das Bild ist vielleicht nicht originell, aber es hilft. Der freundliche österreichische Koch hat den Kaiserschmarrn inzwischen gebracht. Gut, dass er auch Vanillesoße gebracht hat, stellt Dirk zufrieden fest. Sie schmeckt besser als sein Pflaumenkompott. Das Pflaumenkompott geht gar nicht. Da habe ich schon ganz anderes gegessen. Jule sieht ihm zu, wie er den Kaiserschmarrn in die Vanillesoße tunkt und denkt, dass sie gern sagen würde, und wem hast du diese wunderbare Soße zu verdanken? Doch etwas hindert sie. Sie verliert den Appetit auf die Vanillesoße trotz ihres hervorragenden Geschmacks. Auch wenn das mit dem Kaiserschmarrn nicht so ganz hingehauen hat, der Abend ist noch jung. Und wie er weitergeht, davon erzähle ich euch beim nächsten Mal. Seid neugierig, seid dabei, ich freue mich auf euch, eure Lea.